Und das ist die entscheidende Antwort meines Lebens. Die wichtigste Erfahrung meines Lebens ist, dass ich diese Antwort nicht selber geben muss, sondern Jesus diese Antwort für mich gibt. Dass Jesus mir den Mund zuhält und sagt, egal was er jetzt sagen will, ist alles Quatsch. Ich habe ihn lieb und ich bringe ihn zu dir. Jesus hat diese Antwort für mich gegeben. Das ist die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Und mit dieser Erfahrung kann ich dann fröhlich leben, kann ich fröhlich vorangehen. Das Interessante an diesem Abschnitt ist ja, dass Gott zunächst mal gesagt wird, du brauchst keine Angst haben vor dem Menschen, fürchte dich lieber vor Gott. Und dann sagt Jesus etwas sehr Seltsames. Sieht aus, als wenn das gar keinen Zusammenhang miteinander hat. Aber in Vers 29 bis 31 steht, denk doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand einen Spatz gekauft? Nee. Genau. Wir hatten eine Hecke bei uns gegenüber von der Küche in unserem letzten Haus und die war manchmal voll mit Spatzen. Also da war eher die Frage, wie kriegt man die wieder los, als wie kauft man sie? Und doch fällt kein einziger Spatz vom Himmel, ohne dass euer Vater im Himmel es zulässt. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht, ihr seid viel mehr wert als eine noch so große Menge von Spatzen. Direkt im Zusammenhang mit der Furcht Gottes, mit der Furcht von Gott, hören wir dieses Gerücht von dem Gott, der sich so sehr für mich interessiert, dass er die Haare auf meinem Kopf zählt. Das heißt, dass er mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Gott weiß Dinge von mir, die weiß ich nicht. Die werde ich auch nicht wissen, so sehr ich mich um mich selber drehen mag. Ich hoffe, ich tue es nicht. Aber so sehr ich mich mit mir selber beschäftige, Gott kennt mich noch besser. Ich werde von Gott bei meinem Namen gerufen und ich soll ihm Rede und Antwort stehen, aber ich stehe dann nicht vor einer Justitia, die sich die Augen zuhält oder verbinden lässt, um unparteiisch zu sein, sondern Gott sieht mich parteiisch an. Er ist mein Vater in Jesus Christus. Er sieht mich an, wie ein Vater sein Kind ansieht, das kommt und etwas will. Parteiischer kann man ja nicht mehr gucken. So guckt Gott auf mich. Und dann, wenn Gott mich so anguckt, so sehr wissen möchte, was möchtest du, was willst du? Da kommt dann alles drauf an, dass mein Name mit dem Namen Christus in Verbindung gebracht wird. Weil Christus der eine Sohn Gottes ist. Und wenn der sagt, das ist mein Bruder, dann ist es okay. Dann ist alles gut. Wenn Jesus sagt, der gehört zu mir, dann bin ich bei Gott willkommen. Und dann ist alle Frage über mein Leben beantwortet. Also es kommt darauf an, irgendwie seinen Namen in Verbindung mit Jesus zu bringen. Und wie macht man das? Erinnert euch an den Anfang, man bekennt sich zu Jesus. Man setzt ein Gerücht in die Welt und die Leute fangen an zu sagen, du, der Michael hat mir erzählt das. Jesus sendet seine Jünger in die Welt, um das herum zu erzählen, weiter zu verbreiten, dass das so ist mit Gott, dass man zu ihm kommen kann, dass er die Menschen parteiisch anguckt und dass man durch Jesus Christus bei ihm ganz gut ankommen kann. Das soll man weiter tratschen, verbreiten, herum erzählen. Durch Jesus finden wir einen gnädigen Gott. Nur durch Jesus, aber durch ihn auch sicher. Und das ist die Sendung, die Jesus hier meint. Das ist die Sendung, die Jesus hier mit so großem Ernst sagt, dass er sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen. Er sagt es mit sehr großem Ernst. Und ich ahne, warum dieser Ernst nötig ist. Vielleicht muss ich manchmal erschrecken, um manche unnötige Furcht vor irgendjemandem zu verlieren. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel, viel mehr als ein peinlicher Augenblick, viel mehr als eine Diskussion, in der ich vielleicht mal keine Antwort weiß. Hoffentlich gibt es genügend Diskussionen, wo wir keine Antworten wissen, aber es ist ja das, was wir fürchten, was uns peinlich ist. Es steht mehr auf dem Spiel, sagt Jesus, als unser nacktes Überleben. Sollt ihr jetzt alle nach Hause gehen und jedem auf den Nerv gehen und ständig nur über Jesus reden? Nein. Jesus sagt nicht, ihr müsst immer und überall und ständig jedem immer nur was von mir erzählen. Aber alle sollen wissen, der ist auch einer, der zu Jesus gehört. Nicht vermeiden, dass mein Name in einem Atemzug mit seinem Namen genannt wird. Das heißt, mich zu Jesus bekennen. Nicht die Beziehung verleugnen, auf die alles in meinem Leben und darüber hinaus ankommt. Das heißt, mich zu Jesus bekennen. Und es heißt, wenn Jesus das so mit dem Tratschen sagt, ihm ist jedes Mittel recht, um das weiterzusagen. Also nicht jedes Gewaltmittel oder so, um Leuten das auf den Kopf zu braten, aber um es zu erzählen. Jedes Medium, kein Medium, nicht das Radio, nicht das Internet, nicht das Fernsehen, nicht das Kino oder sonst was, muss ausgenommen sein per se von der Möglichkeit, dass man dadurch etwas von Jesus weitertratscht. Wenn man sogar sowas wie Tratschen benutzen darf, um Jesus weiter zu verbreiten, die Nachricht von ihm, dann darf man sicherlich auch alle modernen Medien nutzen. Dann darf man sicherlich in der Zeitung schreiben, wenn man will, Leserbriefe schreiben oder sowas. Dann darf man alles Mögliche machen. Wenn es nur dem dient, dass Menschen kreativ, verschwörerisch, laut oder leise per SMS oder einem Roman etwas von Jesus hören. Was wir heute hier hinter verschlossenen Türen bedenken, das soll morgen schon die ganze Stadt wissen. Man soll sagen, du, der Hans hat mir erzählt, dass der Michael gesagt hat, Gott sieht Menschen durch Christus als seine Kinder an und gibt so Acht auf sie, dass er sogar die Haare auf ihrem Kopf zählt. Da kann man doch nicht mehr schweigen, oder? Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast.
Ja, ich möchte Sie und euch ganz herzlich auch zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ich freue mich, dass wir ihn zusammen feiern können. Die Adventszeit geht allmählich zu Ende. Heute haben wir auch die vierte und letzte Kerze an unserem Adventskranz angezündet. Adventszeit, das ist Wartezeit auf das Kommen Christi. Sein erstes Kommen vor 2000 Jahren war unspektakulär, am Rande des Weltgeschehens, von außen betrachtet, ja gänzlich unscheinbar und schlicht, arm und notdürftig in einem Stall ist Jesus, der Sohn Gottes, auf die Welt gebracht worden. Und sein Leben und Sterben hat die Welt, jedenfalls von außen betrachtet, zunächst wenig verändert. Sicher, manches Wunder ist geschehen, mancher Kranke geheilt, einige sind satt geworden. Aber ist die Welt wirklich anders geworden? Liebe und Hass, Gesundheit und Krankheit, Freude und Trauer, Krieg und Frieden. All das hat es vor Jesu Geburt genauso wie nach seinem Tod gegeben. Von außen betrachtet keine große Wirkung. Gott ist eben in dieser Welt immer auch der verborgene Gott. Christen warten auf das zweite Kommen Jesu. Dieses zweite Kommen Jesu wird in der Bibel mit dem Ende der Welt, wie wir es kennen, in Verbindung gebracht. Bei diesem zweiten Advent, bei seiner zweiten Ankunft, erscheint Christus, so ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, in, wie es heißt, Kraft und Herrlichkeit, unübersehbar, unüberhörbar für jeden. Aber wann wird das sein und wie wird das sein?
Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Wir leben nicht mehr lang. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar. Wir sind vielleicht noch lange hier. Und darauf trinken wir.
Ja, am 30. Mai, so datiert es das Karnevalslied, das wir gehört haben. Am 30. Mai ist der Weltuntergang, wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. Es wird dann aber in der genauen Datierung doch etwas unsicher und kann sich doch nicht so genau festlegen. Doch keiner weiß, in welchem Jahr. Und das ist wunderbar, wir sind vielleicht noch lange hier und darauf trinken wir. Die Karnevalszeit, in der wir uns ja nun seit 5 Wochen befinden, wird von der Adventszeit unterbrochen. Adventszeit, das ist traditionell Fastenzeit, Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf das Kommen Jesu in diese Welt. Und darum ist der heutige Predigttext ein Adventstext. Auch wenn nicht von Hirten und Engeln, nicht von Ochs und Esel die Rede ist. Der zweite Advent, die zweite Ankunft Jesu, sie wird ganz anders für jeden erkennbar, über jeden Zweifel erhaben sein. Ich lese den Predigttext aus Lukas 21, Verse 25 bis 33. Zu dieser Zeit werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen Unheil verkünden. Die Menschen fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ungewissheit und Angst treiben sie zur Verzweiflung. Sogar die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Doch dann werden alle Völker sehen, wie der Menschensohn in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit kommt. Deshalb, wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn unsere Befreiung steht vor der Tür. Dann erzählte Jesus ein Gleichnis. Seht euch den Feigenbaum an und die anderen Bäume. Wenn ihre Zweige Blätter treiben, dann wisst ihr, dass es bald Sommer ist. So könnt ihr sicher sein, dass Gottes neue Welt nahe ist, wenn all die Ereignisse eintreffen. Ja, ich sage euch, dieses Volk, besser muss man wohl übersetzen, dieses Volk, die Hoffnung für alle, aus der Text ist übersetzt Geschlecht, dieses Wort Geschlecht ist wohl angemessener als das Wort Volk. Nee, Entschuldigung. in der Hoffnung für alle ist von dem Wort Geschlecht die Rede. Das trifft es wohl nicht richtig. Fast alle anderen Übersetzungen, und das meint wohl das Richtigere, übersetzen mit Volk und es bezieht sich jedenfalls eher auf einen langen Zeitraum und nicht nur darauf, dass ein Menschengeschlecht sozusagen nicht untergeht nur, sondern dass es eine lange Zeit ist. Wird nicht untergehen, bevor das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer. Zeichen werden geschehen, die auf das nahende Ende der Welt hindeuten. Das sagt Jesus. Geschehnisse, die den Menschen Angst machen werden und Ereignisse, die den Menschen sagen sollen, dass die Tage bei Gott gezählt sind. Auf das, was kommt, will Gott uns vorbereiten. Für das, was geschehen wird, sollen wir bereit sein. Der Feigenbaum wirft im Gegensatz zu anderen Bäumen in Palästina im Winter seine Blätter ab. Wenn die Feigenbäume wieder ausschlagen, so weiß man, dass die warme Jahreszeit wiederkommt. Und genauso kündigen die beschriebenen Ereignisse das Ende der Welt, die zweite Ankunft Jesu und das anbrechende Reich Gottes an. Aber wann wird das sein? Das hat in der Kirchengeschichte immer wieder Anlass zum Spekulieren und Rechnen gegeben. Zu allen Zeiten hat es Menschen in den Fingern gekribbelt, genaue Daten des Weltuntergangs anzugeben. Weniger den exakten Tag, den 30. Mai, als vielmehr das genaue Jahr. Nicht nur die Zeugen Jehovas mussten ihre errechneten Daten, die zumeist in der nahen Zukunft lagen, immer wieder korrigieren, weil der vorhergesehene und vorhergesagte Weltuntergang ins Wasser fiel. Und so sind die Zeugen Jehovas inzwischen davon abgekommen, konkrete Daten zu nennen. Auch Luther hat sich seinerzeit an diesen Spekulationen beteiligt und daneben gelegen. Er schreibt, ich will niemand zwingen, noch dringen, mir zu glauben. Ich will mir es aber auch von niemand nehmen lassen, dass ich dafür halte, dass der jüngste Tag nicht fern sei. Dazu bewegen mich eben diese Zeichen und Worte Christi. Das hat Luther vor 500 Jahren gesagt. Jesus selbst aber erteilt allen Spekulationen seiner Wiederkunft eine Absage. Bei Lukas im 12. Kapitel lesen wir, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Zeit, zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir sollen keine Zeiten berechnen, sondern alle Zeit, immer bereit sein, vorbereitet auf seine Wiederkunft. Ich möchte mit euch und mit Ihnen über drei Aspekte des Textes nachdenken. Erstens, in der Welt habt ihr Angst. Zweitens, Advent, Zeit zwischen Bangen und Hoffen, von der Zukunft her leben. Und drittens, der wiederkommende Herr, was hat bleibenden Wert? Erstens, in der Welt habt ihr Angst. Von kosmischen Störungen ist die Rede und von Katastrophen durch das Wirken von Naturgewalten auf der Erde. Davor hatten Menschen zu allen Zeiten Angst und diese Bedrohung, sie klingt ja so angesichts des Tsunami vor 4 Jahren, bei dem 280.000 Menschen ums Leben kamen, erschreckend aktuell. Und zu allen Zeiten haben Menschen in kosmischen Ereignissen Boten des nahenden Weltuntergangs gesehen. Der Stammeshäuptling Majestix aus Asterix und Obelix ist mit seiner Angst, der Himmel könne ihm auf den Kopf fallen, nicht allein. Immer wieder haben Zeichendeuter gemeint, sie könnten Tag und Jahr des Weltunterganges und der Wiederkunft Jesu vorhersagen und haben sich geirrt. Angst wurde allenthalben geschürt. Vers 26 unseres Predigttextes lesen wir, Ungewissheit und Angst treiben die Menschen zur Verzweiflung. Wir leben in einem Zeitalter der Angst. Angst vor Krankheit und Tod, Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, Angst vor dem Alter, der Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Ängste machen krank und hindern Menschen, ihre Aufgaben wahrzunehmen, schränken den Lebenshorizont ein und machen es einem Menschen schwer, Lebensmöglichkeiten zu erkennen und umzusetzen. Mehr noch als vielleicht früher machen uns Entwicklungen Angst, die die Menschheit als Ganzes, aber damit auch eben jeden Einzelnen gefährden und deren Urheber oder zumindest Verstärker der Mensch selbst ist und deren Beherrschung dem Menschen zu entgleiten droht. Die Geister, die wir riefen, werden wir nicht wieder los. Wir beherrschen sie nicht sicher, sondern werden auch ihr Opfer. Umweltkatastrophen, drohende Atomkriege, AIDS-Epidemien in Afrika, das Pulverfass des Welthungers und nicht zuletzt die Unberechenbarkeit und das Allmachtsstreben des Menschen selbst, der nicht davor zurückschreckt, Menschen zu töten und ganze Völker auszurotten. Wenn wir etwa an Hitler denken, dessen Fanatismus, dem viele gefolgt sind, Millionen das Leben gekostet hat. Man hat den Eindruck, wir brauchen eigentlich gar keinen Gott, um unseren Untergang voranzutreiben. Das kriegt die Menschheit im Zweifelsfall schon auch alleine hin. Wenn wir wachsam sind, so können und werden wir zu dem Schluss kommen, das Ende ist nahe. Aber genau das haben die ersten Christen vermutlich auch schon geglaubt. Eben dann Vers 32, dieses Volk, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Dahinter steckt die Überzeugung auch, dass das Ende der Welt bald kommt. Und das hören wir auch immer wieder Paulus in seinen Briefen sagen, dass das Ende, der Untergang dieser Welt für die allernächste Zeit erwartet wird. Die ersten Christen waren zutiefst davon überzeugt, dass ihr Herr sehr bald wiederkommen würde und sie das erleben würden. Aber so ist es nicht geschehen. Der Gott, bei dem 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre sind, lässt sich nicht in die Karten schauen. Sein Handeln ist jedenfalls, was seine Wiederkunft angeht, unberechenbar. Das Ende dieser Welt, der zweite Advent Jesu, er kommt gewiss. Darauf sollen wir vorbereitet sein. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das, was uns erwartet, das, was uns vorhergesagt ist und das, was wir davon auch schon jetzt im Ansatz erleben, das macht Angst, verunsichert uns, lässt uns diese Welt immer wieder auch kalt und unwirtlich erscheinen und weckt, hoffentlich, die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt. Aber bis es soweit ist, haben wir Angst. Jesus sagt, die Menschen fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Wir müssen unsere Angst und unsere Ängste nicht unter Verschluss halten und den starken Mann oder die starke Frau markieren. Wir können unsere Angst beim Namen nennen. Die Angst, sie wird nicht das letzte Wort behalten, aber wir dürfen sie aussprechen. Jesus selbst hatte Angst vor seinem nahen Tod am Kreuz. Angst ist nicht Ausdruck mangelnden Gottvertrauens, sondern gehört zu diesem Leben. Und in einem geschützten Rahmen können wir unsere Ängste nicht nur Jesus, sondern auch anderen Menschen mitteilen. Und das macht die Angst erträglicher. Solche Erfahrungen, mit den Ängsten nicht alleine sein zu müssen, sondern sie mit anderen zu teilen, wünsche ich jedem von uns. Die angstmachenden Zeichen in dieser Welt, sie sind Hinweis auf unsere Erlösungsbedürftigkeit und für die Gemeinde Jesu Hinweis auf die bevorstehende Erlösung. Zweitens, Advent. Zeit zwischen Bangen und Hoffen, von der Zukunft her leben. Was kommt da auf uns zu? Keine schönen Aussichten. Schwere Zeiten stehen uns bevor, das will uns der Predigttext sagen. Schluss mit lustig. Es kommt eine Zeit, da wird es nicht mehr viel zu lachen geben. Aber es gibt eben für die Gemeinde Gottes auch den Silberstreif am Horizont. Der Prophet Jesaja, er drückt das so aus. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Christen deuten diese Worte des Propheten Jesaja auf die Menschwerdung Gottes, auf die Geburt Jesu vor 2000 Jahren in Bethlehem. Er ist das Licht, das Weihnachten in diese Welt gekommen ist und diese Welt für die, die sich ihm anvertrauen und die sich auf ihn einlassen, heller gemacht hat, hell gemacht hat. Und so wird es auch bei der zweiten Ankunft Gottes in dieser Welt sein. Dunkle Zeiten stehen uns bevor und sind vielerorts schon angebrochen. Das sagt uns der Predigttext. Und das, was Menschen erleben, was sie heute erleben, ist wohl nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Aber all das ist eben nicht das Ende. Die angekündigten Katastrophen sind nicht das letzte Wort Gottes. Vers 31, so könnt ihr sicher sein, dass Gottes neue Welt nahe ist, wenn all die Ereignisse eintreffen. Dann kommt unser Herr ein zweites Mal, aber dann nicht am Rande des großen Weltgeschehens unscheinbar in einem Stall, dann ist er die Mitte des Weltgeschehens, unübersehbar für alle, für die, die auf ihn gehofft und ihn erwartet haben, für die, die ihn gehasst haben und für die, die sich nicht um ihn geschert haben. Alle werden ihn sehen und ihre Knie vor ihm als dem Herrn beugen müssen. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er als Richter über diese Welt wieder, aber als ein Richter, der das Gericht und die Strafe selbst auf sich genommen hat. Jesus will seinen Zuhörern, und das sind in diesem Fall seine Jünger, seine Nachfolger, mit seinen Worten, die wir gehört haben, nicht Angst machen. Jesus will ihnen damals und ja damit auch seiner Gemeinde heute Mut machen, auch in schweren Zeiten, die auf uns zukommen, durchzuhalten. Und das Vertrauen, das seine Jünger damals und wir heute auf ihn setzen, nicht wegzuwerfen. Jesus will uns Mut machen, Ängste, die uns gefangen nehmen und am Leben halten, am Leben hindern, im Vertrauen auf ihn, der kommen wird, zu überwinden. Die Worte Jesu, sie dienen nicht der Zukunftsspekulation über den Ablauf der Dinge und über das Drama apokalyptischer Ereignisse. Jesus gibt seiner Gemeinde die Zusage, dass er sie durch schwere Zeiten hindurch tragen, hindurch retten wird. Der Zusammenbruch, das Ende dieser Welt im Gericht, wird die Gemeinde Gottes überleben. Zitternd, ängstlich und unsicher, wie es Bonhoeffer sagt, wie die im Bergwerk eingeschlossenen Bergleute, die im Dunkeln das Klopfen und Brechen näher kommen hören und sich fragen, ist es der letzte Einsturz oder sind es die Retter? Das, was die Gemeinde Gottes erwartet, sind aber nicht die bevorstehenden Katastrophen. Sie sehnt sich vielmehr nach ihrem wiederkommenden Herrn. Gegen allen Fortschrittsglauben beschreibt Lukas ein Ende der Welt mit Schrecken, aber dahinter eben auch das Ende des Schreckens und die Hoffnung auf Vollendung für die Gemeinde Gottes. So will Jesus mit seinen Worten nicht in erster Linie Angst einjagen, sondern Trost spenden. Bei aller Angst und aller Unsicherheit, unter der die Gemeinde Gottes auch heute leidet, die Worte Jesu wollen die Gemeinde frei machen vom Starren auf die bevorstehenden Katastrophen und den Blick richten auf die Menschen um uns her. Vers 28, deshalb, wenn sich dies alles ereignet, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Befreiung steht vor der Tür. Christen können aufrecht stehen und müssen nicht gebückt nach unten schauen. Ihr Horizont ist weiter. Sie müssen nicht nur auf sich schauen und um die eigene Zukunft kreisen. Diese Zukunft ist gesichert bei Gott. Das macht den Blick frei, bei allen Wenns und Abers, die wir haben, frei für andere Menschen und befreit dazu auch von sich wegzusehen und Verantwortung für diese Welt und andere Menschen zu übernehmen, ihnen Hilfen zum Leben zu geben, in materieller Hinsicht, in seelischen Nöten und auch in geistlicher Hinsicht, indem wir sie auf Gott hinweisen. Die Zukunft, die Gott für uns bereithält, sie will sich auswirken auf unser Leben heute. Drittens, was hat bleibenden Wert? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber gelten für immer, ist der letzte Vers des Predigttextes. Christen glauben weder an den Weltuntergang als das Ende dieser Erde und dieses Kosmos, noch an den ewigen Kreislauf von Sterben und Wiedergeburt. Christen vertrauen darauf, dass Gott mit dieser Welt ein Ziel hat. In der Offenbarung des Johannes wird dieses Ziel Gottes als das neue Jerusalem bezeichnet. In der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel lesen wir, und ich sah, so schreibt der Seher Johannes, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Es geht in unserem Predigttext nicht darum, dass Jesus unter seinen Zuhörern, und das sind ja seine Nachfolger, Angst und Schrecken verbreiten will. Und es geht ebenso wenig darum, dass Jesus seinen Zuhörern eine detaillierte Schilderung zukünftige Ereignisse liefern will. Jesus will etwas anderes deutlich machen. Auf Gott ist Verlass. Auf Gottes Wort und seine Verheißung können wir vertrauen. Gottes Zusagen sind ein Halt, ein Anker in unsicheren Zeiten. Gott behält das letzte Wort. Er gibt das Ziel der Geschichte, das Ende der Zeit vor. Ebenso wie er vor 2000 Jahren mit Jesu kommen in diese Welt die Wende der Zeit gebracht hat. In dem Lied, was wir vorhin gesungen haben, singen wir, dass Gott selbst das Zentrum, die Mitte der Geschichte ist. Von dieser Mitte aus ist die Welt vor 2000 Jahren grundlegend verändert worden. Aber diese Veränderung ist, das haben wir gehört, verborgen geschehen. Nicht für alle Welt sichtbar und erkennbar. Man konnte und kann sie übersehen. Die Veränderung, die damals vor 2000 Jahren geschehen ist, sie erschließt sich nur denen, die sich auf Gott einlassen und sich von ihm finden lassen. Jesus kommt wieder. Davon sind Christen überzeugt. Kommt wieder als derjenige, der diese Welt richten wird, aber als ein Richter, der das Gericht für die, die ihm nachfolgen, bereits auf sich genommen hat. Er hat schon das, was Menschen von Gott trennt, durch seinen Tod im wahrsten Sinne des Wortes am Kreuz von Golgatha aufgehoben. Jesus will mit seinen Worten seiner Gemeinde nicht Angst einjagen und Schrecken verbreiten. Er will vielmehr seine Nachfolger ermutigen, gerade auch in schweren Zeiten durch Not und Schrecken an ihm festzuhalten. Denn jenseits aller Katastrophen und Bedrohungen verheißt er seiner Gemeinde eine Zukunft bei Gott. Gott wird ans Ziel mit seiner Gemeinde kommen. Auf dieses Ziel, auf diesen zweiten Advent seines Sohnes in dieser Welt warten wir heute, während wir uns in dieser Adventszeit wieder einmal auf das Fest der Erinnerung an die Ankunft Gottes in dieser Welt vorbereiten. Auf diese Ereignisse, die noch bevorstehen, will uns die Erinnerung an das, was vor 2000 Jahren in Bethlehem geschehen ist, eben auch hinweisen. Weihnachten feiern wir Gottes erste Ankunft auf dieser Welt. Darauf haben wir uns in dieser Adventszeit vorbereitet. Jedenfalls war dies bei allen Adventsfeiern, Weihnachtseinkäufen, Plätzchenbacken der eigentliche, der tiefere Sinn. Ich wünsche uns, dass wir diese Adventszeit eben auch als Vorbereitungszeit auf Gottes zweite Ankunft, auf seinen zweiten Advent in dieser Welt sehen können. Gott hält für seine Gemeinde eine Zukunft bei sich, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart bereit. Eine Zukunft jenseits aller Freude und jenseits allen Leids dieser Welt. Auf diese Zukunft will uns all das Schöne, mit dem wir uns in der Weihnachts- und Adventszeit umgeben, die Lichter und Lieder, die Geschenke und Plätzchen, die Tage der Ruhe mit Freunden und Familien, ein kleiner Vorgeschmack sein. Anders, als es vielleicht Puder Bär gesehen hat, für den der Vorgeschmack das Entscheidende ist, für uns kommt das Entscheidende. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen ein frohes und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.
In einer Umfrage vor ein paar Jahren, die ich mit ein paar Teenies gemacht habe, haben wir gefragt, was die Menschen an Ostern machen, warum sie Ostern feiern. Es war eine sehr interessante Umfrage, denn wir hatten sehr interessante Antworten. Die einen meinten, es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es, weil es ein Fruchtbarkeitsfest ist. Passt ja auch schön in den Frühling, man hat viele Osterhasen um sich herum, man hat genügend Ostereier. Die anderen meinten, es wäre doch eigentlich ein Familienfest. Und die Dritten, die hatten die beste Antwort, Jesus wäre geboren. Klingt lustig, ja, wir waren begeistert bis entsetzt darüber, was wir hörten. Und mal ganz ehrlich, wir leben jetzt gerade im Frühling, alles blüht auf. Und ist es nicht da ein bisschen morbide, ein bisschen krank, wenn wir hier von einem Jesus sprechen, ja, die Geschichte von Jesus durchleben, wie wir es jetzt gerade eben getan haben? Ist es nicht ein bisschen, ja, schwierig zu sehen, dass wir hier einen Menschen feiern, der getötet wird? Ist das nicht ein bisschen unwürdig, dass wir diesen Menschen auch noch König nennen? Diese Unwürdigkeit, an einem Kreuz zu sterben, ist das nicht etwas schwer zu ertragen? Weihnachten ginge ja noch. Weihnachten hat ja noch ein bisschen was Unwürdiges an sich, aber auf der anderen Seite auch etwas Romantisches. Ein Hirtenstall, die Hirten kommen, bringen, dann gibt es ein paar Geschenke an einem Lagerfeuer. Eigentlich eine nette, romantische Atmosphäre, oder? Das hat nicht so viel mit Unwürdigkeit zu tun, zuallererst vielleicht. Aber das hier, das wirkt doch abstoßend. Haben wir nicht genug zu trauern in unserer Welt um uns herum? Haben wir nicht genügend Bilder mit schrecklichen Dingen wie den Amoklauf oder das Erdbeben in Italien vor Augen? Ist das nicht erschütternd genug? Warum feiern wir dann einen Karfreitag? Der Grund unserer Feier, warum wir Gottesdienst feiern, ist der Tod des Königs, der Tod unseres Herrn. Normalerweise ist das Kreuz nicht gerade der Ort, wo ein König stirbt. Wenn ein König stirbt, dann ist er normalerweise umringt von vielen Ärzten, von Beratern, von seiner Familie. Beim Tod gibt es Staatstrauer, alle Fahnen auf Halbmast. Feierlichkeiten werden abgesagt, Lobesreden werden geschwungen, Blumen werden niedergelegt. Das ist normalerweise eines Königs würdig. Alles das hätte ein König verdient, aber doch keine Verurteilung an einem Kreuz, oder? Man hängt doch höchstens diejenigen dorthin, die meinen, sie werden ein König, die sich mit Gewalt das nehmen wollen, was andere haben, die einen Umsturzversuch planen, die meinen, dass ihnen der Titel zusteht, aber auch das ist hier nicht der Fall. Jesus hängt dort als scheinbar machtloser König, dessen Anhänger sowieso schon lange das Weite gesucht haben. Aber äußert sich Macht immer in Größe, in Stärke, in Gewalt und Sieg, wie wir Menschen das so gerne anerkennen? Diese Szene der Kreuzigung verdient unsere Aufmerksamkeit, weil Jesus, der König der Juden, hier einen Kampf ausfechtet, der eigentlich unser Kampf sein wird. Denn dieser Kampf, der ist irgendwann für jeden von uns dran. Und wir werden durch Winnenden und wir werden durch Italien schmerzhaft daran erinnert. Jesus kämpft hier gegen den Tod, den er eigentlich nicht verdient hat. Er kämpft gegen die Einsamkeit, gegen die Gottesferne, die dieser Tod mit sich bringt. Und die selbst Jesus ganz, ganz schwer ertragen kann. Und diesen Zerriss richtig herausschreit mit der Frage, warum Gott, warum hast du mich verlassen? Er kämpft darum, dem Menschen die göttliche Wahrheit zu zeigen. Das ist es, was er vor Pilatus sagt. Dort sagt er, und wir haben das vorhin schön gehört, ich bin ein König, ja. Und ich bin in diese Welt gekommen, um dem Menschen die Wahrheit zu zeigen. Ein Zeuge der Wahrheit zu sein. Aber was ist das für eine Wahrheit? Mit Wahrheit ist hier nicht gemeint, mit etwas, was richtig ist, was man mit wissenschaftlichen Methoden erkennen könnte, ob etwas richtig oder falsch ist. So eine Wahrheit braucht keinen Zeugen. Es geht Jesus bei der Wahrheit um die göttliche Wahrheit, die er mit seinem Leben darstellen will. Seinem Vorbild zu folgen, das ist Wahrheit, weil Jesus selber Gottes Bild auf Erden ist, Gottes Willen auf Erden darstellt. Das, was er sagt, ist göttliche Wahrheit. Seine Art zu reden, seine Art zu leben, seine Art zu handeln, das ist göttliche Wahrheit. Und die göttliche Wahrheit ist, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt. Die Wahrheit ist, dass Gott mit dem Besten, was er hat, darum ringt, dass Menschen nicht ewig ohne seine Nähe auskommen. Er kämpft darum, dass die Kluft zwischen Mensch und Gott endlich geschlossen wird, dass diese Kluft von Schuld und Versagen, dass die ein Ende hat, dass die überbrückt wird, damit wir sehen können, dass Gott gnädig wird, dass Gott sich erniedrigt als König an einem Kreuz. Das erträgt Jesus. Diesen Kampf kämpft Jesus, weil er in seiner Liebe zu den Menschen Hoffnung schaffen will, Frieden schaffen will, weil er die Strafe, die wir verdient haben, erträgt. Er macht den Weg frei für den Frieden, damit wir Hoffnung und Frieden haben können. Das Kreuz für uns ist deshalb ein Zeichen der Hoffnung, Frieden mit Gott zu haben. Ich habe eine Zeit lang als Krankenpfleger im Krankenhaus gearbeitet. Und auf meiner Station lag eine ältere Dame, eine alte Frau. Ihr Zustand verschlechterte sich über diese Zeit. Und irgendwann war der Punkt angekommen, wo wir die Angehörigen anrufen mussten, weil wir vermuteten, dass diese Frau sterben wird. Die Angehörigen kamen und wir haben sie alleine mit ihrer Mutter gelassen. Als ich dann eine Zeit später an diesem Zimmer vorbeikam, hörte ich durch die Tür, wie die Angehörigen mit ihrer Mutter Choräle sangen. Diese Frau war vorher total unruhig gewesen, total ruhelos. Man hat das richtig gespürt, wenn man mit ihr in dem Zimmer war. Jetzt sangen die Angehörigen mit ihr. Eine Zeit später kamen die Angehörigen aus dem Zimmer und teilten uns mit, dass ihre Mutter nun verstorben sei. Ich kam mit ihnen ins Gespräch und ich fragte sie, ob ich richtig gehört hätte. Und sie sagten mir, ja, das, was in den Chorälen steckt, das war das, was unsere Mutter geglaubt hat. Und während wir mit unserer Mutter gesungen haben, wurde sie immer ruhiger und gelassener. Das war etwas, was mich tief beeindruckt hat, was mich sehr berührt hat. Diese Frau wurde erinnert an ihren Frieden, an ihre Hoffnung, die Jesus für sie darstellt. Und sie konnte ruhig werden. Und so wie diese alte Frau können auch wir uns immer wieder neu daran erinnern, welche Hoffnung wir haben, welchen Frieden wir haben durch Jesus, weil wir in Gottes Nähe sind. Gott ist mit uns. Karfreitag zu feiern heißt, Gottes Ringen, um uns zu sehen und sich ihm anzuvertrauen, an ihn zu glauben. Denn sein Tod gibt uns Frieden, gibt uns Hoffnung. Diese scheinbar größte Niederlage von Jesus am Kreuz wird zum Sieg der Liebe für uns, damit wir frei aufleben können. Gott ringt um dich. Allerdings provoziert er auch. Denn eigentlich gibt Gott als König, Jesus als König, eine jämmerliche Gestalt ab. Der König der Juden ist eine Provokation. Das von Pilatus angefertigte Schild, was über Jesus hing, das in drei Sprachen dort aufgeschrieben war, darauf stand der Grund der Verurteilung. Er wurde gekreuzigt, weil er der König der Juden war. Und die Praxis der Römer bei der Verurteilung war es, die Kreuzigung an belebten Straßen durchzuführen, zur Abschreckung für andere. Jesus hing also an einem Kreuz direkt an einer Hauptstraße, die nach Jerusalem hineinführte. Und Hunderte von Pilgern, die noch eben vor dem Feiertag nach Jerusalem reinkommen wollten, mussten zwangsläufig an dieser Kreuzigung vorbei. Und Kreuzigungen waren damals jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber dieses Schild war es trotzdem. Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieser Titel, der muss herausfordern. Die frommen Juden hatten schon Probleme mit dem ersten Teil, Jesus von Nazareth, mit der Herkunft von Jesus. Das passt ja schon gar nicht zum König. Was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist das, was sogar seine Anhänger gesagt haben. Kommt das Heil nicht von Jerusalem? Ist das nicht der Kernpunkt? Das passt so gar nicht zu dem Denken eines Juden. Auch die zweite Sache stieß einem übel auf. Wenn der Gekreuzigte der König der Juden ist, wofür stehen dann bitte die Hohepriester und Pharisäer, die genau diesen Jesus ans Kreuz gebracht haben? Gehören sie nicht zum richtigen Volk der Juden? und überhaupt. Da hängt ein König am Kreuz, der König der Juden, der König, der in der Erwartung des Volkes eigentlich als großer Messias gefeiert werden soll. Der Messias, der eigentlich wie Gott im Tempel doch wohnt. Und dieser König und dieser Messias soll vor den Mauern von Jerusalem sterben? Die Erwartungshaltung ist doch eigentlich eine ganz andere. Der Messias befreit doch eigentlich die Juden, und zwar von den Besatzern, die ihn jetzt direkt vor Jerusalem kreuzigen. Das passt doch nun gar nicht zusammen. Kann so etwas sein? Dieses Schild provoziert. Es fordert heraus, Stellung zu beziehen. Wer das liest, kann eigentlich nicht wortlos daran vorübergehen. Kann seinen Alltag weiterleben, als wenn nichts wäre. Denn es rüttelt an den Grundfesten des Lebens, an den Grundfesten der bisherigen Überzeugungen, die die Juden damals haben. Und man kann verschiedene Reaktionen beobachten, die hier unterm Kreuz stattfinden. Eine erste Gruppe verspottet Jesus. Er wollte doch den Tempel abreißen in 3 Tagen und ihn dann wieder aufbauen. Ein Tempel, an dem man jahrzehntelang gebaut hat, so etwas konnte doch gar nicht sein. Und nun hängt er dort und kann sich doch nicht selber helfen. Er soll doch vom Kreuz herunterkommen. Schließlich hat er auch andere geheilt. So jemand kann doch nicht König sein, so jemand kann gar nicht Messias sein, oder? Wo ist denn seine Macht? Wo ist seine Stärke? Der Königstitel und der Kreuz, das passt überhaupt nicht zueinander. Das ist schierer Blödsinn. Eine Torheit. Und deshalb haben sie nur Spott übrig für Jesus. Das ist diese erste Gruppe. Sie verspotten Jesus. Eine zweite Gruppe, die will es gar nicht erst wahrhaben, dass hier der König der Juden hängt. Sie wollen die Tatsachen verändern. Deswegen gehen sie zu Pilatus und bitten ihn, er soll doch gefälligst die Überschrift ändern. Sie können es nicht ertragen, dass das so dort steht, dass der Messias gekreuzigt sein soll, die Hoffnung des Volkes. Das passt jetzt gar nicht in ihr Bild, in ihre Theologie, in ihre Weltanschauung. Denn dann wären sie selber ja schuld. Dann wären sie ja diejenigen als Juden, die ihren eigenen Messias ans Kreuz gebracht haben. Dann würden sie ja gar nicht zum echten Volk der Juden gehören. Und das sehen sie nun gar nicht. Das darf gar nicht sein. Und was nicht sein darf, das kann nicht sein. Das verbietet der Stolz. Das verbietet die eigene Anschauung. Die dritte Gruppe, das sind Schaulustige. Sie laufen vorbei,